Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ein Haus im Grunewald, 1909 gebaut, bildet den Schauplatz und man kann das schon so sagen, auch die Hauptfigur im neuen Roman von Andreas Schäfer, das Gartenzimmer. Über mehrere Generationen bis in die Gegenwart hinein erzählt der Autor und Journalist die Geschichte dieses Hauses. Und jetzt ist Andreas Schäfer bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Gerg. Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir über das Buch sprechen, wir haben ja gerade über den Ausfall der Nachholtermine bei der Lit Cologne gesprochen. Wie ist es für Sie, wenn Sie so einen tollen Roman rausbringen? Dann will man den ja auch überall rumzeigen. Ist da auch viel ausgefallen?
Naja, also zum Glück finden dann doch einige Veranstaltungen wieder statt. Wenn man sich anguckt, was für die Autoren, wie das gelaufen ist im Shutdown, die im Frühjahr rausgekommen sind, die hatten überhaupt keine Veranstaltung. Und inzwischen geht wieder einiges, zum Beispiel auch auf der Frankfurter Buchmesse. Da werden allerdings die Veranstaltungen durchgeführt, die dann auch medial präsentiert werden. Also das ist so ein bisschen die Notlösung im Moment.
Jetzt sind Sie zum Glück hier bei uns. Da müssen wir auch unbedingt Ihren Roman schön vorstellen. Da geht es um eine Villa, habe ich schon gesagt. Die heißt es, über dieses Haus von außen schlicht, innen erhaben. Und die lässt sich der Philosoph Adam Rosen und seine Frau Elsa Anfang des 20. Jahrhunderts von dem jungen Architekten Max Taubert bauen. Sie beschreiben das sehr, sehr kenntnisreich und detailliert. Gibt es dieses Haus wirklich? Hatten Sie da was vor Augen?
Das Haus ist eine Fiktion, das ist ausgedacht, aber natürlich habe ich mich orientiert an Häusern, die in dieser Zeit entstanden sind. Und so sind in die Villa Rosen doch einige reale Häuser, besser gesagt einige Details eingeflossen.
Jetzt beschreiben Sie das so verführerisch, dass man eigentlich gerne mal da reingehen möchte und sich da auch niederlassen. Und so geht es auch diesen neuen Besitzern, die Ende der 90er Jahre dann das Haus kaufen, das schon ganz baufällig ist. Da gibt es so eine Art magische Anziehung. Kennen Sie sowas, dass Sie so ein Gebäude betreten und ja, das hat so einen Zauber?
Ja, natürlich kenne ich das. Also sonst hätte ich mich nicht auf die Reise gemacht, so ein Haus zu entwerfen und die verschiedenen Räume auszuleuchten und zu beschreiben. Ich habe als Journalist auch einige Jahre mal für eine Architekturzeitschrift gearbeitet, also so eine Interior-Zeitschrift, und da gibt es das Genre des Hausporträts, ja, und dann geht man in ein schönes Haus und beschreibt dann den Eigentümer und die Vision, die er hatte und wie er das umgesetzt hat, und da bin ich auch in historische Häuser hineingekommen und war schon fasziniert, und da konnte ich ganz gut festmachen, wie das Häuser real sind, und gleichzeitig sind es ja auch Sehnsüchte und materialisierte Sehnsüchte. Und sobald sie sich realisiert haben, zeigen sie dann mitunter auch eine andere Seite, also eine unheimliche Seite zum Beispiel.
Da kommen wir gleich noch drauf, aber dieses Projektionsflächenhafte, was so Häuser haben, davon sind ja vor allem die Bewohnerinnen, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, getrieben. Die wollen das unbedingt zeigen, die laden Gäste ein. Da gibt es auch ein legendäres Gästebuch da aus der Anfangszeit, wo lauter Promis da zu Gast waren. Ist so ein Haus auch so eine Bühne, auf der man seine gesellschaftliche Rolle inszeniert?
Auf jeden Fall, zumindest in diesem Fall. Also das ist Hanna Lekebusch Projekt, und dazu muss man sagen, das ist ein Ehepaar, das nach Berlin kommt, und der Mann verdient sehr schnell sehr viel Geld mit Generika. Das sind sozusagen Arzneimittel, die nach patentierten Arzneimitteln hergestellt werden, während sie nicht so richtig beruflich Fuß fassen kann. Sie ist in Karlsruhe, wo sie vorher gelebt haben, Zahntechnikerin gewesen. Und als sie dann diese Villa Rosen, diese baufällige Villa Rosen vor die Augen kommt, ist das sofort ihr Projekt, ja. Und sie will damit auch gesellschaftlich in Berlin ankommen. Und das ist auch natürlich ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, der dann in der Halle vor allem da zu besichtigen ist.
Aber dann ist dieses Haus ja doch schwieriger, als die neuen Besitzer oder auch schon die ersten Besitzer anfangs dachten. Aber vor allem bei den Legebuschs, der Sohn, der erzählt dann, dass das Haus ihm Angst macht. Auch die Frau fürchtet, es sind Geräusche, seltsame Stimmen. Und tatsächlich hat das Haus auch eine sehr schlimme Geschichte, die sie ja dann auch erzählen. Ich weiß nicht, ob wir das alles verraten sollen, vielleicht lieber nicht.
Vielleicht lieber nicht, nein.
Was denken Sie? Es gibt ja auch diese Theorie der bösen Orte, dass sich so etwas weiterträgt, was an Orten passiert. Was für einen Einfluss hat Architektur auf uns? Was lagert sich da ab?
Naja, also es sind zwei verschiedene Ebenen. Also im Roman wollte ich das Haus auf zweierlei Weisen wirken lassen. Zum einen wirklich über das Positive, über die Proportionen. und über Nischen, über Blickachsen, über sozusagen ein menschenfreundliches Raumgefühl. Ja?
Es ist ja auch ein Hommage an die moderne Architektur und die Vorzeit der modernen Architektur,
ja, ja.
Nicht?
Mhm. Ja, und dieses Positive, das berührt einen, gute Räume berühren einen und erheben einen möglicherweise auch, aber sie fordern natürlich auch etwas von einem. Und sie flüstern gewissermaßen, wirst du mir auch gerecht oder werde mir gerecht. Und das ist jetzt für Hannah zum Beispiel etwas, was eine große Rolle spielt. Und eben sie versucht das zu lösen, indem sie das Haus gewissermaßen öffnet. Ja, und das Gerechtwerden heißt bei ihr, die Öffentlichkeit reinholen. Das, was Sie eben angesprochen haben, das Zweite, ist natürlich das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und ich kann diese Frage auch bis heute nicht wirklich beantworten. Bleibt etwas, was in Räumen geschehen ist, in diesen Räumen sozusagen in homöopathischen, winzigen Substanzen anwesend oder nicht? Möglicherweise ist es ja auch nur eine Art Kopfkino, dass man denkt, ich möchte in diesem Raum nicht sein, weil dort das und das passiert ist. Aber natürlich sollte man sich auf eine Weise der Vergangenheit stellen. Und ich glaube, das Problem ist, wenn man so tut, als hätten bestimmte Dinge gar nicht stattgefunden.
Aber zumindest, und das zeigen Sie, finde ich, sehr packend und fesselnd, dass eben so ein Raum oder mehrere Räume, ein ganzes Haus, Menschen auch verändern kann. Denn diese Familie, die zerbricht ja über und in dem Haus.
Ja, das Haus wird wirklich wie so eine Art Eindringling in die Familie. Und vor allem, weil die beiden, die am Anfang dieser Restaurierung, ja, das war ja ein großes Wir-Projekt, so ein Eheprojekt, wir stemmen das jetzt und wir kümmern uns nicht um die Kosten und wir bringen etwas zum Vorschein, was sonst verloren zu gehen droht. Diese Euphorie, die kehrt sich dann in ihr Gegenteil um, als die beiden unterschiedliche Weisen finden, mit dem Haus und mit der Geschichte umzugehen. Und der Sohn wiederum, der verachtet sowieso das, was das Haus mit seinen Eltern macht, dass sie sich so beeinflussen lassen, auch von dem Ruhm des Architekten, dass er das Haus so schnell er kann flieht.
Hatten Sie denn auch den Eindruck, die Figuren sind ja sehr verschieden über die lange Zeit hinweg, dass sie trotzdem was verbindet? Also jetzt natürlich das Haus, aber auch im Innersten.
Im Innersten, naja, das hat sich natürlich dann auch über das Haus ergeben. Zum Beispiel das Motiv oder das Bedürfnis des Angenommenseins. Also das ist etwas, was durch die Generationen die Figuren antreibt. Das beginnt schon bei Adam Rosen, der ein jüdischer Philosoph, der eben konvertiert, um an der Universität Karriere machen zu können. Das setzt sich fort bei Hannah Lekebusch, die durch das Haus in der Berliner Society angenommen werden möchte. Und das endet dann möglicherweise bei Anna, das ist die Freundin des Sohnes, das ist die Tochter der eingewanderten Putzfrau von Hannah. Und die beiden kommen zusammen, also Louis und sie. Und die muss die Einwandererträume, die Aufstiegsträume ihrer Mutter erfüllen. Ja? Und da gibt es sozusagen unabhängig vom Haus auch motivische Kontinuitäten durch die Generationen.
Jetzt erzählen Sie, ich habe es schon gesagt, sehr detailfreudig und sinnlich, aber auch sehr raffiniert konstruiert. Und ich habe mich gefragt, gibt es denn eigentlich auch so eine Parallele zwischen einem guten Architekten und einem Romanautor? Haben Sie das auch so entworfen?
Oh, das kann ich nicht sagen. Also ich bin ja kein Architekt, aber ich weiß es nicht. Also ich habe es entworfen, aber ich entwerfe immer nur sehr wenig und fange dann an zu schreiben. Und dann gehe ich wieder einen Schritt zurück und konkretisiere den Entwurf. Also es ist dieser Krebsgang. Ich lasse eigentlich die Form im Schreiben erst entstehen.
Am Ende, ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn ich das verrate, hört man auch mal das Haus selbst. Das wäre toll, oder? Wenn man diese Orte tatsächlich auch mal sprechen hören würde.
Das weiß ich nicht. Also dann ist das Haus eben vielleicht zu stark. Man möchte doch, letztlich träumt man natürlich davon, dass, wenn man in dem Haus wohnen möchte, dass man dann auch seine seine Ruhe haben möchte. Und wenn dann sich das Haus ständig einmischt, ich weiß nicht, ob das so eine schöne Vorstellung ist.
Dann lesen wir lieber über ein faszinierendes Haus. Andreas Schäfer, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und der Roman Das Gartenzimmer ist beim Dumont Verlag erschienen. Und morgen Abend liest Andreas Schäfer daraus auch in einem sehr schönen Haus, dem Haus am Waldsee in Berlin-Zehlendorf um 19:30 Uhr.